S マガジン。
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Hallöchen, da sind wir hier wieder beim ABS Magazin auf Radio X. ABS steht natürlich nicht für Anti-Blockiersystem, sondern für Arbeit, Bildung und Soziales. Und damit beschäftigen wir uns heute auch. Zum einen geht es um Batzen, Bags und Boxes, die Sperrbatzenkrawalle. Das ist ein Thema, das läuft unter dem Stadtlabor. Da gibt's an der ganzen Waldanlage gibt es verschiedene Kunstprojekte. Da werden wir einmal drüber reden und einmal auch über die Friedenstrommler in Aschaffenburg. Ich habe einen Gast jetzt bei mir, der stellt sich kurz vor, das ist der Tim.
Hallo.
Genau, da werden wir gleich über die Sperrbatzenkrawalle sprechen, das wird dann gleich nach dem Lied geschehen. Aber erstmal hören wir nochmal einen Song. Da sind wir wieder zurück. Das war Resistencia Urbana mit dem Lied Elevar. Und wir sind hier wieder beim ABS Magazin. Und ich habe mir jetzt den Tim eingeladen zu dem Thema Batzen, Bags and Boxes. Die Sperrbatzenkrawalle, das ist ein Thema. Er wird jetzt so ein bisschen erzählen von dem Stadtlabor, was vom Historischen Museum geleitet wird. Und da gibt es jetzt am Freitag, den 29.08., gibt es schon die erste Veranstaltung dazu. Oder gab es auch vorher schon, das werden wir gleich erfahren. Ja, Tim, erzähl doch mal, was gibt's denn am Freitag?
Also wir machen im Rahmen von dieser Ausstellung vom Stadtlabor unterwegs am Freitag und am Samstag zwei Performances oder Happenings in der Wallanlage. Da sage ich gleich zu der zweiten, am Samstag sage ich später vielleicht nochmal was. Oder jetzt mal am Freitag geht es erstmal darum, dass wir vor dem Hilton Hotel im Anlagenring in der Bockenheimer Anlage ein kleines Happening veranstalten. Und laden dazu ein, mit uns da Zeit zu verbringen und vielleicht auch, wer möchte, auch die Nacht zu verbringen. Und das steht im direkten Bezug eben auf diese Ausstellung vom Stadtlabor unterwegs, die sich jetzt seit ein paar Monaten als partizipatives Ausstellungsprojekt mit den Wallanlagen beschäftigt. Vielleicht sage ich kurz nochmal für die nicht ganz eingefleischten Frankfurter, was die Wallanlagen sind. Jeder kennt sie. Niemand weiß das vielleicht, dass sie so heißen oder wenige. Das ist der Grüngürtel, der einmal um die Innenstadt geht. Also praktisch, wenn man vom Schauspiel zur Alten Oper und von da zum Eschenheimer Turm und einmal um die Innenstadt rumläuft, das sind die Wallanlagen.
Was früher sozusagen, also wo früher eine Stadtmauer stand und damals den Stadtkern bewacht hat vor Einbrechern oder vor Banditen oder sonst
was. Es wäre die Frage, vor wem und überhaupt, aber genau, das ist eben eigentlich so ein ganz wichtiger Ort für Frankfurt, weil es tatsächlich die Stadtmauer früher war, die wurde dann Anfang des 19. Jahrhunderts geschliffen, die massive Mauer mit den Wachtürmen, da sind jetzt noch das Eschenheimer Tor und ein paar andere Tore sind davon noch übrig, aber sonst sieht man sie jetzt nur noch als Grünanlage. Und das ist auch das Thema, womit sich diese Ausstellung beschäftigt, mit der Geschichte und Gegenwart dieser Wallanlage. Und was wir daran interessant fanden, war einmal dieses Ding, was war das früher, eben etwas, was die Stadt abschließt, was auch ausschließt Leute von draußen, was ein Innen und Außen trennt. Und heute, nachdem sie dann verschwand, was eigentlich recht löblich für die Frankfurter Stadtgeschichte ist, jetzt symbolischen gegenteiliger Ort, weil man dann nämlich gesagt hat, das wird ein öffentlicher Park, der darf nicht bebaut werden, das ganze Ding, der soll wirklich dazu dienen, öffentlich dort sich in dem Park zu verlustieren. Und was wir jetzt mit dieser Performance oder dem Happening am Freitag für uns besonders interessieren, ist dann dieses Wallservitut, wo eben hieß, dass das öffentlich bleiben muss. Und da haben wir uns mal damit beschäftigt, wie das eigentlich heute ist, wie öffentlich das ist. Natürlich ist es ein öffentlicher Park, aber wir an einem Punkt ist uns zumindest massiv aufgefallen, dass gegen dieses Servitut, dieses sogenannte, verstoßen wurde, und das ist bei dem Hilton. Das ist ein Beispiel, dass das eben so im Laufe der Zeit nicht ganz so eng gesehen wurde. Weil das Hilton, das war früher das Stadtbad Mitte. Für die länger in Frankfurt sind, die kennen es vielleicht noch. Das wurde, ich glaube, in den 90er Jahren wurde das dann geschlossen und wurde praktisch privatisiert. Dieses Ding, was früher ein öffentliches Schwimmbad war, ist jetzt ein Luxushotel, wo immer noch ein Schwimmbad drin ist,
Da gibt es noch, das Schwimmbad existiert noch, aber über dem Schwimmbad steht quasi das...
Genau, sie haben es so zum Teil stehen lassen, also verkleinert, und zum Teil es ist halt das Hotelschwimmbad. Da kann man, das wissen sehr wenige, zu manchen Stunden am Tag kann man da auch noch rein, aber eigentlich ist es ein Hotelschwimmbad mit einem teuren Fitnessstudio dran und eben eigentlich kein öffentlicher Raum mehr.
Okay, und was habt ihr dann genau geplant? Also Happening, bringt dann jeder was zu essen mit oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wenn man was zum Essen mitbringt, ist vielleicht gar nicht schlecht, vielleicht auch ein paar Regenklamotten, aber ansonsten haben wir schon für ein paar Sachen dort vor Ort auch gesorgt, also es gibt was zu trinken und wir werden dort Projektionen zeigen, wir werden kleine Sachen haben, die sich so auf dieses Hilton beziehen, und der Grundgedanke dabei ist, dass wir das, was das Hilton konnte, also öffentlichen Raum sich aneignen, auch können. Und praktisch das zurück aneignen, dass wir einfach dazu einladen, diesen öffentlichen Raum zu nutzen als einen öffentlichen und dort Zeit miteinander zu verbringen. Mhm. Und darüber wollen wir dann gleichzeitig auch diese ganze Geschichte mit, was ist eigentlich öffentlicher Raum, was ist dieser Ort, warum ist der jetzt eher privat, thematisieren. Und das, was wir zeigen, die Projektionen und die Installationen, die es da geben wird, beziehen sich auch direkt auf das Hilton. Mhm. Da haben wir ein paar gute Freunde gewonnen vom Mitternachtskino. Das sind die Sophie und der Fabian, die machen das seit ein paar Jahren, dass sie an öffentlichen Orten in Frankfurt Filme zeigen, sehr oft experimentelle Filme, haben auch schon mal in den Wallanlagen was gemacht. Und die werden an dem Abend sich um die Projektionen kümmern und zu diesen Projektionen auch noch Texte, die dann gelesen werden und mit Soundeffekten. Und es wird so ganz spannend, denke ich mal, aber es geht uns sehr viel darum, auch einfach zusammenzukommen an dem Ort.
Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ihr werdet dann auch dort auch wie so einen Vortrag halten, also auch ein bisschen was über die Geschichte dieser Situation nochmal erzählen. Also das quasi, was du gerade erzählt hast, auch nochmal vielleicht nochmal dort auch vortragen.
Ja, wir werden da so einen kleinen Empfang machen, also wie ein Hotel an der Rezeption werden die Gäste empfangen und wir werden dann auch die Gäste, die kommen, dort empfangen und ein bisschen was erzählen. Aber es wird jetzt, wir planen jetzt ja keine großen, langatmigen Vorträge. Ja. Das meiste wird sich dann erschließen oder vielleicht auch im Gespräch zwischen den Leuten zu ergeben.
Dann sag nochmal, wie viel Uhr das stattfindet und wo?
Das ist am Freitagabend, diesen Freitag um 20 Uhr geht's los, geht dann aber wahrscheinlich je nach Wetter auch den ganzen Abend. Wir hatten eigentlich vor, dort auch zu übernachten, haben wir immer noch vor, aber wenn es jetzt regnet, müssen wir gucken, ob das klappt. Das ist 20 Uhr am Hilton, das ist in der Bockenheimer Anlage. Das ist dieses Teil von der Wallanlage, Grünstreifen Park zwischen Alter Oper und Eschenheimer Türm, eher noch in der Nähe der Alten Oper. Da ist so ein kleiner Weiher noch.
Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Man kann da gespannt bleiben. Und ich glaube, das Wetter wird da auch mitspielen. Heute ist ja wieder die Sonne rausgekommen. Kann man hoffen, dass da doch gutes Wetter ist. Und dann habt ihr noch am Samstag, den 30.8., habt ihr auch noch mal eine Veranstaltung. Das ist diese Sperrpratzenkrawalle. Der Ausgangspunkt sind die Sperrpratzenkrawalle von 1831 am Allerheiligentor, die aufgrund einer Einschränkung der Bewegungsfreiheit von Frankfurter Bürgerinnen entstanden sind. Auch heute findet in den letzten Jahren verstärkt ein Ausschluss von Bürgerinnen aus der Innenstadt statt. Dadurch steigende Mieten, die Regulierung bei abweichender Verhältnisse und zunehmende Privatisierung und Ökonomisierung des öffentlichen Raums. Wie seid ihr auf dieses Thema gekommen?
Also das steht ein bisschen in Verbindung auch mit dem Ausstellungsprojekt und mit dem anderen am Freitag. Da geht es auch wieder um das Thema öffentlicher Raum und Ausschluss. Also die Stadtmauer als ein symbolischer Ort, der Leute ausschließt aus der Stadt. Das war, wenn man das historisch sieht, natürlich früher massiver als heute. Heute funktioniert dieser Ausschluss auf andere, subtilere Weise. Das versuchen wir dann auch zu thematisieren. Aber uns hat da tatsächlich jetzt diese historische Dimension auch mal sehr interessiert. Also, weil in der Geschichtsschreibung hört man immer sehr viele Sachen von großen Dingen, die geschehen sind. Aber häufig die wenigsten Leute in Frankfurt werden wissen, dass es im 19. Jahrhundert hier eine ganze Reihe von Aufständen gegeben hat. Und da war dieser Sperrbatzenkrawall von 1831 war einer davon. Und mit dem haben wir uns auseinandergesetzt. Wir sind dann tatsächlich auch ins Stadtarchiv gegangen und haben alte Verhörprotokolle rausgesucht.
Also seid ihr gezielt dann zum Historischen Museum gegangen?
Wir sind dann gezielt zum Historischen Museum gegangen. Also es war auch dann im Rahmen dieses Projekts, was vom Historischen Museum ausgeht, haben wir gesagt, okay, dann nutzen wir das auch und gehen tatsächlich mal ins Archiv, haben aktenweise, also meterweise Akten von Polizeiverhörprotokollen uns angeguckt und sind dann eigentlich immer weiter reingekommen, dass wir das Thema total spannend finden. Also denkt erstmal Archiv, naja gut, ist trocken und so. Aber wir haben festgestellt, dass es unglaublich lebendig ist und dass es auch vielleicht viele Parallelen zu heute gibt. Auf eine Weise, wenn man so Polizeiprotokolle anguckt. Da geht es nämlich ganz, also in diesen Protokollen geht es jetzt darum, um diesen Aufstand. Der hat stattgefunden 1831, so im Vormärz. Das war eh eine unruhige Zeit, auch in Frankfurt. Und da ging es darum, dass an den Herbsttagen, das war so eine Art Volksfest, das war so der einzige Gelegenheit im Jahr, wo die Leute aus der Stadt raus dürften und spät nachts auch wieder rein. Früher war das nämlich so, dass sie um 9 Uhr die Stadttore geschlossen haben und man kam einfach nicht mehr in die Stadt rein. Wenn man trotzdem rein wollte, musste man Sperrbatzen bezahlen. Mhm. Das war dann irgendwie Geld, um wieder reinzukommen. Und jetzt wurde an diesem Volksfest wurde eben auch aus politischen Gründen, weil es eine unruhige Zeit war, mit vielen Protesten, wurden die Stadttore ohne Ankündigung früher geschlossen. Und da gab es dann einen letztlich spontanen Aufstand, einen Krawall von Leuten, die vor diesem verschlossenen Tor standen und in die Stadt wollten. Da gab es mehrere Tote auf Seiten der Demonstranten. Es wurden auch Torwachen oder Soldaten, wurde glaube ich auch einer getötet. Aber der Punkt, der uns jetzt daran interessiert, ist auch,
wie groß war dieser Aufstand? Also waren das, also und vor allem auch wer war das? Also waren das, also vielleicht weißt du das ja gar nicht, aber ich frage jetzt trotzdem mal, waren das denn jetzt Arbeiter oder Handelsmänner, die da oder Bewohner einfach Frankfurt?
Das waren erstmal Bewohner Frankfurts, aber doch tatsächlich mit einem großen Anteil von Handwerkern und teilweise auch Gesellen, Handwerksgesellen, die daran beteiligt waren. Also es hat auf jeden Fall auch einen sozialen Hintergrund. Es waren auch viele, die eher so, also die Begriffe sind ja nicht ganz stimmig, irgendwie der Unterschicht zugehörig sind. Mhm. Das ist ein bisschen komplexer, weil es in der Zeit ein bisschen anachronistisch ist. Mhm. Aber es war tatsächlich auf jeden Fall so ein politischer Aufstand. Da ging es um Bürgerrechte tatsächlich. Es war aber auch verbunden mit einem sozialen Gären in der Stadt zu dieser Zeit.
Und das waren große Ausschreitungen, also große Krawalle? Also waren da mehrere Tausende dran beteiligt oder waren das ein paar Hunderte?
Also man weiß nicht genau, es waren auf jeden Fall mehrere Hunderte, die daran beteiligt waren. Vielleicht waren es auch Tausende, man kann es nicht genau sagen. Die Stadt Frankfurt war damals ja noch viel kleiner, glaube ich so 40.000 Einwohner. Und wenn dann irgendwie 1.000 Leute daran direkt beteiligt waren, vielleicht waren es auch mehr, vielleicht waren es ein paar Tausend, ich weiß es nicht genau, dann war das schon war das schon ziemlich viel. Mhm. Und es kam auf jeden Fall zu diesen massiven Ausschreitungen und vor allem, was uns daran interessiert, auch zu einer massiven Polizei- oder Militärgewalt. Mhm. Das ist ein Punkt, den ich ganz spannend finde, dass zu der Zeit preußisches Militär in die Stadt gerufen wurde, weil Frankfurt damals Sitz des Bundestags war. Und dadurch wurde das nochmal auf eine ganz größere politische Ebene gehoben, weil eben dieser Bundestag beschützt werden müsste. Da waren die Fürsten in Frankfurt, die mussten vor dem Volk sowieso geschützt werden. Und da ist das Militär dann extrem gewalttätig, auch auf völlig Unbeteiligte draufgegangen. Man kann es in den Polizeiprotokollen irgendwie sehr lebendig, wird es geschildert. Und wurden auch Unbeteiligte dann erschossen. Und das ist ganz spannend, wenn man sich jetzt, es ist jetzt ein bisschen eine gewagte Parallele, aber wenn man heute sieht, wie heute, dadurch, dass die EZB in Frankfurt ist, man auch sagt, die EZB muss geschützt werden. Mhm. Und bei Blockupy letztes und vorletztes Jahr wird die ganze Innenstadt lahmgelegt, mit einem massiven Polizeiaufgebot, weil man eben sagt, ja, man muss eben dieses eigentlich außerterritoriale Gelände schützen. Mhm. Und das ist schon auf eine Weise auch eine Parallele, die man darin zumindest sehen kann.
Das ist ein schöner Vergleich, den du da stellst, ja. Und was habt ihr euch dann an diesem Abend dann gedacht? Da wird ja wahrscheinlich dann auch was stattfinden, was ihr vorher geplant habt.
Ja, also geplant haben wir auf jeden Fall was. Und ja, es wird auch stattfinden, übrigens auch bei jedem Wetter, weil wir haben das schon einmal verschoben, weil es geregnet hat, aber diesmal ziehen wir es durch. Das wird am Samstagabend um 8 am Allerheiligentor sein. Das ist auch in der Wallanlage unten in dem unteren Teil Richtung Literaturhaus, da wo die Hanauer Landstraße die Wallanlage kreuzt, ist unten so ein kleiner Teich, der noch der letzte Rest des Stadtgrabens war. Das ist der Ort, den wir uns ausgesucht haben, weil es eben auch direkt an diesem Allerheiligentor war, wo die historischen Aufstände passiert sind. Und wir werden uns da tatsächlich erstmal ganz trocken, aber ich glaube, es wird auch lebendig, mit diesen Protokollen auseinandersetzen. Also wir werden Ausschnitte aus diesen Protokollen dort verlesen. Das ist, glaube ich, spannender, als es jetzt erstmal anhört, weil die sind sehr lebendig geschildert, weil da kann man sich erstmal so ein Bild zusammensetzen, was da passiert ist. Wir wollen da jetzt auf jeden Fall erstmal sehr dokumentarisch rangehen, werden dann aber, es wird dann auch irgendwie sehr viel mehr Theater werden, oder eigentlich nicht Theater, aber schon mit, wir werden mit Sound arbeiten, wir werden auch mit Effekten arbeiten, es wird dann schon...
Also schon wieder auch so ähnlich wie jetzt am Hilton Hotel, dass ihr da auch mit Sound und also ein bisschen größer aufgemöbelt da an die Sache rangeht.
Ja, genau. Also wir sehen das so ein bisschen als wir sehen das als eine Anleitung zum kommenden Aufstand. So ein bisschen wir an dem historischen Beispiel wollen wir das mal durchdeklinieren und vielleicht dadurch auch, also ein bisschen sehr spielerisch wird es auch sein, aber tatsächlich auch mit der Grundidee immer diese andere Ebene zu tun, damit drin zu haben, was ist eigentlich heute der Ausschluss aus der Stadt, die mitzudenken und dann auch zumindest die Anregung geben, dass man sich überlegen kann, wie könnte man heute auch wieder Protest organisieren.
Ja, und wer seid ihr eigentlich? Also wer von euch organisiert das? Ja, es gibt ja von dem Stadtlabor gibt es ja verschiedene Organisationen, die das ja, oder verschiedene Veranstalter, die ja da in dieser Wallanlage sind. Und wer seid ihr denn genau? Wie nennt ihr euch?
Also wir sind die Gruppe Red Park.
Okay.
In dem Fall ist das der Jörg Thums und ich. Normalerweise ist die Gruppe noch größer. Es ist eine Performance-Kollektiv, was es schon ziemlich lang gibt. Es hat sich vor, ich glaube, jetzt über 10 oder lass mal 12 Jahren sein, hier in Frankfurt gegründet und hat in den letzten 10 Jahren auch schon einige Sachen in Frankfurt gemacht. Häufig auch, zumindest am Anfang auch häufig, Dinge, die im öffentlichen Raum stattgefunden haben. Red Park interessiert sich so ein bisschen als Gruppe für eine künstlerische Auseinandersetzung mit Alltagsphänomenen. Und eben dann auch, darüber kommen dann sehr oft auch solche Fragen ins Spiel. Also was ist eigentlich der Alltag? Was sind Normierungen im Alltag? Wären andere Alltagspraktiken?
Also ihr habt auch schon verschiedene Themen auch schon aufgegriffen wahrscheinlich.
Ja, genau. Also in den letzten 10 Jahren hat einiges stattgefunden. Ich selber war früher immer nur so am Rande dabei. Das eigentlich gibt eine Kerngruppe, die das schon so lange macht. Jetzt läuft es immer auch immer unter unterschiedlichen Zusammensetzungen, weil manche Leute aus Frankfurt weg sind, andere woanders gelandet sind und es ist so ein bisschen im Fluss. Also in diesem Fall ist es der Jörg Thums und ich.
Okay, ja, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Dann aber trotzdem würde ich trotzdem mal gerne wissen, was ihr so in der Vergangenheit so schon bisher alles gemacht habt oder geplant habt oder als Projekt vorgestellt habt.
Also es gab tatsächlich mal vor einer ganz längeren Zeit mal so ein Ding, das hieß Abenteuer Alltag. Da ist man als Zuschauer durch die ganze Stadt gelaufen und ist dort auf Performer getroffen, die man aber nicht sofort als solch erkannt hat. Also da ging es ein bisschen darum, dass man durch die Stadt läuft mit einer Karte und es passieren an unterschiedlichen Orten, passieren plötzlich ungewöhnliche Dinge. Und die Idee war damals so ein bisschen auch den Blick für den eigentlichen Alltag, der in der Stadt, an dem man einfach so vorübergeht, zu schärfen und zu sehen, dass manche Sachen, die man eigentlich dann für eine Show oder für Theater hält, sind echter Alltag oder was heißt echt überhaupt? Und andere Sachen sind einfach Interventionen in den Stadtalltag, in den Stadtraum. Das war eine Sache. Dann war eines der letzten Dinge, Bidentity hieß es. Das war auf der Zeil. Da gab es für mehrere Monate einen leerstehenden Laden, wo man reingehen konnte und sich Dinge kaufen konnte. Und das waren alles Dinge, die irgendwie Identität zusammengesetzt haben.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Also es war so ein Laden, der war...
Also dieses Identität, also im Endeffekt Identität verkauft worden ist, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das hieß Bidentity.
Ja.
Und es ging ein bisschen davon aus, dass man irgendwie das, was einem als Identität zugeschrieben wird, eben sehr häufig auch sich eigentlich zusammengesetzt aus verschiedenen Gewohnheiten, das Konsumgewohnheiten oder anderen Dinge. Und man konnte, das haben wir dann, oder das haben damals, sag ich mal, sehr am Rand beteiligt, wurde dann so aufgegriffen, dass man das ein bisschen auch ironisch betrachtet hat. Man konnte dann aber auch zum Beispiel kleine Überraschungen für seinen Alltag dort kaufen.
Was denn zum Beispiel?
Ach, eine Sache war, man konnte sagen, irgendwann, ich gehe mal in dem Supermarkt einkaufen, ich möchte, dass da irgendwann mal ein Gespenst auftaucht. Irgendwann, wenn man zufällig einkaufen war, ist dann ein Gespenst hinter mir gar nicht hervorgesprungen. So Geschichten.
Okay, ja, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall erstmal, dass du hier vorbeigekommen bist. Aber sag nochmal ganz kurz, wann die Veranstaltungen sind, damit die Leute es draußen wissen und vielleicht auch nochmal wahrscheinlich eine Internetseite oder sowas.
Ja, die Veranstaltung erstmal, die sind am Freitagabend um 20 Uhr vom Hilton in der Bockenheimer Anlage und am Samstagabend am Allerheiligentor bzw. Rechneigraben, ebenso in den Wallanlagen, auch um 20 Uhr. Also genau, und was war noch
die Frage? Die Internetseite?
Ach, die Internetseite, ich weiß gar nicht, ob wir sowas haben. Es gibt eine Seite, die heißt redpark.com oder so, da müsste es draufstehen. Und ansonsten ist es auf jeden Fall auf der Seite vom Stadtlabor unterwegs. Habe ich jetzt die genaue Seite nicht, aber wenn man das googelt, findet man es auf jeden Fall und kommt dann auch da drauf.
Genau. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, gerne doch. Ja, da sind wir wieder beim ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales, nicht das Antiblockiersystem. Und das war Resistencia Suburbana mit dem Lied No Cierre la Cuenta. Ja, ich habe jetzt hier noch was ein bisschen vorbereitet. Und zwar war ich letztes Jahr auf dem KOMS, das ist ein Festival in Aschaffenburg. Da habe ich mich mit den Friedenstrommlern dort unterhalten. Die hatten dort damals auch einen Stand auf dem KOMS. Und da habe ich damals mit dem Karl Ernst gesprochen. Und da werden wir jetzt ein Interview hören zu ihm, zu den Friedenstrommlern in Aschaffenburg. Ich bin hier auf der KOMS, auf dem Festival, was auch ein bisschen alternativer ist, mit vielen Menschen, mit vielen bunten Menschen vor allem auch, und Kinder und Familien sind hier, aber auch Punks und andere alternative Menschen. Es gibt hier verschiedene Musikrichtungen, die hier täglich gespielt werden. Ich habe jetzt einen Gast bei mir, der ist von den Friedenstrommlern aus Aschaffenburg. Und er wird so ein bisschen berichten, was so überhaupt die Friedenstrommler machen. Die Friedenstrommler gibt es anscheinend schon ein bisschen länger, ich weiß es noch nicht ganz genau, aber dazu habe ich hier den Karl Ernst eingeladen, der kann mir das genau erzählen. Wie lange gibt es euch denn schon?
Ja, also ich bin der Karl Ernst von den Aschaffenburger Friedenstrommlern. Uns gibt es jetzt so in der Form, wie wir jetzt momentan bestehen, 2,5 Jahre erst. Aber es hat eine Vorläufergruppe gegeben beim ersten Irakkrieg. Mit Bush Senior hat es eine Gruppe gegeben, die völlig unorganisiert jeden Samstag sich getroffen hat am Schloss in Aschaffenburg und ganz bunt und laut mit Trommeln und Klingeln und so weiter die Stadt marschiert sind. Und da habe ich mitgemacht, das habe ich mal erfahren, mitgemacht, und es ist dann wieder eingeschlafen.
Und das war auch in Aschaffenburg?
Das war in Aschaffenburg und das habe ich schade gefunden.
Ah, okay, also das heißt, da habt ihr euch so spontan kennengelernt auf der Straße und habt dann gesagt, ach, das hört sich doch gut an. Das machen wir mal zusammen, politischen Protest in Form von Musik.
Also die Wiedergründung war ein bisschen anders. Das war genau im Oktober 2011, vor 2,5 Jahren, war europaweiter Anti-Bankentag. Und da haben wir in Aschaffenburg auch vor der deutschen Bankfiliale demonstriert. Einige verschiedene Gruppen, verschiedene Einzelpersonen. Und da habe ich tatsächlich nach etlichen Jahren wieder zwei liebe Freunde getroffen von damals. Und da haben wir gesagt, oh, schön. Es wird Zeit, dass wir wieder mal trommeln und so weiter. Und da haben wir also wieder gegründet, unsere Friedenstrommler.
Und ihr seid auch alle erfahrene Trommler oder macht ihr das eher so hobbymäßig?
Wir sind alle bewusst oder alle nicht erfahrene Trommler. Wir bezeichnen uns immer noch als Laien, aber Leute in Frankfurt, in Würzburg, in Neckarwestheim, in Grafenrheinfeld. Ihr wisst vielleicht, das sind AKW-Standorte. Da waren wir schon überall und die Leute bestätigen uns, wir loben uns ja nicht selber, dass wir immer besser werden.
Und die Leute, die jetzt bei diesen Friedenstrommler sind, das sind aber auch schon alles Leute, die haben auch schon politische Erfahrung von früher.
Die haben eigentlich sehr große Erfahrung, weil das ist zwar einerseits schön, aber andererseits ist es auch ein negativen Aspekt. Wir sind nämlich alle wie möchte man sagen, keine Gruftis, aber eine ältere Generation sind wir alle, zum Teil schon in Rente. Ich bin also jetzt Lehrer, im dritten Jahr in Rente. Und uns fehlen ein bisschen die Jugendlichen, die bringen ihren Hintern hoch, ja, Schüler und Studenten, wir sind an Schulen gegangen und so weiter. Es läuft nichts Richtiges da in der Richtung, leider. Es ist ja die Zukunft, die Sie noch hauptsächlich vor sich haben, wir Älteren ja weniger.
Die junge Generation da, die anders aufgewachsen ist und andere Erfahrungen macht durch den Gesellschaftswandel, den es ja immer wieder gibt. Wie ist das denn bei euch, wie viele seid ihr denn überhaupt?
Ja, also wir sind natürlich immer zu wenig bezüglich der Zielsetzungen, die wir haben. Ja, wir setzen uns ja ein für eine sehr breit gefächerte Zielsetzung. Man kann immer sagen, das sagen wir eigentlich ungern fast, Agenda 21. Weil dieses Agenda 21 und sprich Nachhaltigkeit. Aber ganz bewusst, das nennen wir zwar jetzt, aber das ist eins der am meisten missbrauchten Wörter von Seiten der Politik. Und Politiker, die wissen überhaupt nicht, was dahinter steht, nämlich eine bessere Welt schaffen. Und unser Ziel ist, mitzuhelfen, eine bessere Welt zu schaffen. Im ökologischen Sinne, wir setzen uns ganz stark für Tierrechte ein, bewusste Tierrechte gegen Massentierhaltung und so weiter. Haben wir in Frankfurt die große Tierrechtsdemo mit unserer Trommelei unterstützt. Und wir arbeiten in Aschaffenburg das dritte Jahr schon. Genau in der Zeit im Januar, wo die Grüne Woche in Berlin ist, wo die super Schau abgezogen wird, zeigen wir der Öffentlichkeit hier parallel dazu, wie die Wirklichkeit aussieht, wie die Tiere gehalten werden, wie gezüchtet wird, wie künstlich unsere Lebensmittel hergestellt werden. Und zwar arbeiten wir oft und gern zusammen im Bio-Bereich mit der Greenpeace Aschaffenburg-Gruppe. Und erstaunlicherweise sind dreimal schon die Frankfurter Greenpeace-Leute zu uns gekommen. Und mit Bund Naturschutz und was, wenn es die Tiere angeht, der Tierschutzverein Aschaffenburg. Also auch teilweise ein bisschen konservative Richtung.
Okay, aber das ist ja trotzdem breit gefächerte Themen, die er da aufgreift. Organisiert er da auch dann Demos? Oder, also ihr organisiert wahrscheinlich dann Demos auch mit anderen Organisationen und verbindet euch dann?
Also ursprünglich haben wir angefangen, wir wollen trommeln in Aschaffenburg und auch woanderswo. Und zwar hat es mir persönlich schon immer gestunken und etlichen von uns auch, wenn irgendwelche Demos sind, dass das wie Schweigemärsche sind. Ja? Demos müssen bunt sein, müssen Spaß machen für die Leute, müssen Kulturgruppen, müssen Künstler da sein, müssen Fantasieformen laufen, müssen Musik sein. Das allein, da streben die Medien hin und machen Fotos und so weiter und berichten drüber. Die sollen über die Inhalte berichten, aber zumindest erst einmal gehen sie dahin und nehmen das auf und berichten dann vielleicht am Rande auch über die Inhalte. Und wir trommeln aber nicht nur, das ist nämlich im Gegensatz zu anderen Musikgruppen, die an Demos trommeln, Musik machen.
Diese typischen Samba-Bands zum Beispiel.
Ja, nein, wir machen auch politische Aussagen, wir tun Informationen herstellen, Material herstellen, wir legen es aus an Ständen, wir haben uns mit dem wenigen Geld, das wir haben, eine leistungsstarke Megafon gekauft und wir sprechen auch zu den Leuten per Megafon. Also Trommeln ist die eine Sache, Infos herstellen, Stellungnahmen geben, Leserbriefe schreiben und auch die Leute ansprechen in die Interviews und so weiter. Also wir sind da vielseitig, was diese Aktionenformen angeht. Wir haben, da sind wir ganz stolz drauf, vor Fukushima, in der Zeit, wo die letzten Kastentransporte gelaufen sind, relativ kleine Gruppe, zwei Demos innerhalb von zwei Wochen organisiert in Aschaffenburg, eine mittelgroße Stadt ja, mit über 200 Teilnehmern. Die Zahl 200 ist wirklich, weil wir, wenn ich es noch ein bisschen das sagen darf, das Wort Frieden in unserem Namen wir sehr ernst nehmen. Wir arbeiten sehr vertrauensvoll bei diesen ganzen Aktionen zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt Aschaffenburg und mit der Polizei. Wir haben einen guten Draht. Am Anfang habe ich gleich gesagt, da waren gleich drei Polizeibeamte da, wie wir das erste Mal das angemeldet haben. Und da habe ich gesagt, ich verlange absolut in Augenhöhe zu sprechen, die ganze Sache. Wir sind Bürger, wir sind der Souverän im Land. Die Ordnungskräfte, die Organisation des Staates sind eigentlich Hilfskräfte nur, um alles gut zu organisieren. Der Souverän ist das Volk. Das haben sie sofort akzeptiert und seit der Zeit haben wir einen sehr, sehr guten Draht. Wenn bei uns natürlich immer Polizei dabei ist, ist ja klar, vorne wegfahren, hinten nach und so weiter. Wir haben sehr wenig Polizei dabei, weil wir sehr ordentlich sind und sehr korrekt sind. Die entsprechende Anzahl Ordner bereitstellen, die laufen am Rand und so weiter. Und wir sehen die Polizei ausschließlich anwesend, um uns zu schützen vor irgendwelchen Rabauken, die unser Grundrecht stören und nehmen wollen. Wir haben schon gesagt, die Polizei bei unseren Demos sind zwei Polizeiautos dabei mit einer Besatzung. Vorne wegfahren, hinten wegfahren. Mehr brauchen wir nicht. Und die Polizei, ach, der Polizeipräsident oder der Polizeichef, Präsident haben wir jetzt keinen, das ist die Stadt zu klein, hat also schon gesagt, wie es in Aschaffenburg abläuft, ist mustergültig.
Ja, okay.
Aber es heißt nicht, dass wir mustergültig brav sind. Friedlich, ja, in den Mitteln. Aber Wortwahl, wir schimpfen gewaltig und nennen Ross und Reiter.
Das ist mal ein schönes, auch ein anderes Konzept zu sehen, in der Hinsicht, dass man trommelt und natürlich auch gleichzeitig auch politische Messages rüberbringt während des Laufes, während des Trommelns. Jetzt stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, ihr wart bei dem Blockupy-Tag unterwegs. Wie war das denn für euch so? Was habt ihr denn dort so erlebt?
Also wir waren schon x-mal in Frankfurt, weil wir gesagt haben, auch das kostet natürlich Geld, Zugfahrt. Aber wir sagen uns, die Finanzzentrale, die Zentrale der Zocker, der Ausnützer und Ausbeuter, die Zentrale derer, die spekulieren mit Lebensmitteln und die Menschen hungern und verhungern. Das treibt uns die Wut in den Bauch. Deshalb sind wir Freitag friedlich. Das treibt uns aber nach Frankfurt. Wir waren oft in Frankfurt schon. Und oft bei Anti-Finanzdemonstrationen oder Occupy- und Blockupy-Demonstrationen. Im Übrigen, wir sind heute das erste Mal auf dem dreitägigen Fest, das unheimlich friedlich hier abläuft. Jung, alt, schon 39 Jahre. Da sind schon mehrere Generationen, die Helfer sind und so weiter. Und auch Leute, die kommen sogar aus ganz Deutschland. Die sagen uns, auch mir, bin ja ein Aschaffenburger, ich weiß es ja, dass sie schon warten wieder drauf aufs nächste Jahr, wenn ihr das festkommt. Wir, in Anführungszeichen kleine Leute, wenn wir zusammenhalten, wenn sehr viele zusammenhalten, können wir die Welt verändern. Können wir die Welt verändern. Es müssen nur relativ viele sein, die Mut haben. Und wenn wir mehr sind, umso mehr wie wir sind, umso weniger Mut brauchen wir, dass Leute dazukommen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Nachricht oder Botschaft an alle da draußen. Wie gestaltet sich denn der Protest in Aschaffenburg? Gibt es da viele Leute oder wie ist denn da die Protestkultur? Gibt es viele politische engagierte Leute in Aschaffenburg oder ist das auch immer in den vielen Städten oder in kleineren Städten ist es ja immer so ein Problem, da auch irgendwie überhaupt Demos überhaupt zu organisieren, dass da Leute überhaupt hinkommen? Wie ist das da in Aschaffenburg?
Also bezüglich Anti-AKW hat es ein breites Bündnis gegeben. In der Zeit, wo diese Castor-Transporte waren und dann später diese Fukushima-Sache gekommen ist, hat es in Aschaffenburg gewaltig gewackelt, was Engagement angeht. Da hat es eben unsere beiden großen Demonstrationen gegeben, das war noch vor Fukushima. Anschließend hat ja ausgestrahlt die bundesweite Vernetzung hat eben aufgerufen zu Mahnwachen und so weiter. Wir haben wochenlang jeden Montag eine Mahnwache gemacht. Die erste Mahnwache war eine Standmahnwache. Da waren so viele Leute dabei, dass wir die nächsten 5, 6, 7 Mahnwachen wochenlang jeden Montag immer eine große Demo angeschlossen haben. Da waren also ganze Menge Organisationen dabei, auch politische Parteien. Und das gibt jetzt ein Stichwort zu sagen, genauso wie Greenpeace, mit denen wir ökologisch zusammenarbeiten, genauso wie mit Amnesty, wo wir sozial oder im rechtlichen zusammenarbeiten, arbeiten wir nicht mit politischen Parteien zusammen. Mhm. Mit den einzelnen Personen ja, aber nicht mit politischen Parteien.
Das ist
unser Grundsatz, mit keiner Partei. Mit keiner Partei. Weil also ich selbst als pensionierter Lehrer und seit Jahrzehnten engagiert in der damaligen Friedensbewegung, jetzt ja wieder, Sozialbewegung, Ökobewegung. Die Parteien sind immer dann ganz besonders aktiv, auch an der Basis, wenn sie glauben, für sich was requirieren zu können. Mhm. Ja, das steckt bei ihnen immer. Wir sind ganz bewusst nicht parteineutral, sondern wir sind parteifern. Bei uns, bei unseren Demos, die wir Organisationen, dürfen keine politischen Parteien mit Fahnen, Transparenten mitmachen. Die Einzelmitglieder gerne. Das hat uns Kritik eingebracht von Seiten der Grünen, die wir ja gut kennen, und SPD-Leute. Es hat aber ein Argument gegeben, das möchte ich hier jetzt auch hier vorbringen, wo wir politisch stehen, natürlich nicht rechts, wenn wir sehr sozial engagiert sind. Ja? Es sind auch einige von uns im religiösen Bereich. Wir haben also einen sehr, sehr aktiven Trommler und Aktivist, der ist so ein halber Pastor, der ist Diakon. Der arbeitet hier, ist angestellt bei der katholischen Kirche. Und der macht bei uns unheimlich gut mit. Es gibt hier eine ganze Menge Gruppierungen und Gruppen, ja, unterhalb von Parteien selbst. Und wir arbeiten da schon zusammen, also bei höheren Zielsetzungen oder wenn bundesweit wo aufgerufen wird. Das läuft also schon ganz gut und so weiter. Das sind meistens aber kleinere Gruppen, sagen wir mal so. Die Aktiven, die Aktivisten und Aktivistinnen sind immer sehr wenige, ja. Und da heben wir uns Gott sei Dank insoweit ab, dass wir wirklich mit 10, 12, 14 ganz zuverlässigen Leuten rechnen können. Das ist unsere Basis. Unsere Freunde, die informieren wir hauptsächlich über E-Mail. Wir sind, da werden manche unserer lieben Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht wundern, wir haben einige hundert, das ist für uns unheimlich viel, da sind wir stolz, die wir also immer informieren, wann wir wo was machen und wie. Die kommen zwar nicht alle, aber die wollen von uns informiert werden. Und wenn also spezielle Themen sie besonders interessieren, kommen sie her. Hier am Stand im Mittelkammer Park kommen ständig Leute, da wissen wir gar nicht, sind es unsere Leute, die wir informieren oder die so herkommen.
Also erlebt ihr dann auch schon Resonanz dadurch, dass einfach Leute auch immer nachfragen und auch ja wahrscheinlich auch viel Öffentlichkeitsarbeit macht, oder? Wie ist das? Habt ihr auch mal Stände irgendwie in der Innenstadt oder sowas?
Wir haben Stände in der Innenstadt. Wir machen auch Stände. Speziell jetzt zur Wahl. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Also wir machen vielleicht Dinge, die einmalig sind sogar in Deutschland. Wir haben 6 Infostände schon weit vor den Wahlen. Wahlinfostände. Unsere große Transparent drüber, Wahlversprechen, Wahlgebrochen, Wahlbetrug. Liebe Bürger, sagt uns eure Meinung. Wir wollten jeden Monat einmal ausfallen wegen Wetter, einmal durfte man nicht. Und ab August dürfen nur die Parteien auf die Straßen gehen und niemand anderes. Also so sieht es eben bei uns aus, ja. Demokratie hin oder her. Manche sagen, wir haben mehr eine Parteiendemokratie oder eine Parteiendiktatur, so halbe. Wir haben hier Stände gemacht und die Bürger aufgefordert, uns entweder anonym in eine Box oder zum Aushängen aufzuschreiben, was ihnen passt, was ihnen nie passt. Meistens ist Kritik. Und jetzt kommt die Sache. In der Zeit vor der Wahl, wo niemand mehr auf die Straße gehen darf, sondern nur die Parteien selbst, machen wir ungefragt einen Fliegenstand. Laufen dürfen wir ja. Und gehen zu den einzelnen Parteien, und zu allen, weil wir ja Parteifans sind, und lesen und fragen die Leute, warum wollt genau ihr gewählt werden, warum willst du gewählt werden hier in Aschaffenburg und nicht die anderen? Erzähl uns das mal. Und die sollen ja keine Blablabla-Sachen machen, da legen sie mir fest. Und dann kommen wir mit allen diesen Fragen und Kritiken, die die Bevölkerung uns gegeben hat. Und das machen wir transparent, offen, ehrlich und öffentlich. Wir fragen per Megafon und er soll per Megafon antworten.
Das hört sich auf jeden Fall nach einem neuen und interessanten Konzept an, auf jeden Fall, ja.
Da tun wir zuerst einmal natürlich in Bayern die CSU angehen, aber auch die in Bayern immer noch recht kleine SPD, die Grüne. Wenn die Linke wohl Stand haben, gehen wir auch hin. Da haben wir auch kritische Fragen, vielleicht nicht ganz so viele. Aber das liegt nicht an uns, sondern an den Bürgern, die vielleicht in der Richtung nicht so viel gefragt haben. Dann gibt es ja auch noch, bei uns gibt es Leute, die auch zum Teil der Partei sind. Es gibt eine ganz, ganz nette, kleine, ich mache jetzt keine Reklame, die ÖDP, Ökologisch-Demokratische Partei. Das ist so die etwas konservative grüne Partei. Da ist einer sogar aktiv bei uns. Weil es keine Parteireklame. Wir sind ja Parteifan.
Ja, das hört sich auf jeden Fall doch nach sehr interessanten Projekten an oder Projekt an. In dem Fall, gibt es da noch weitere Projekte für die Zukunft, was ihr noch so vorhabt?
Genau, da gebe ich dir gerne Antwort. Wir haben vor 2,5 Jahren Grundsätze. Parteien will sagen, Parteiprogramm, Grundsätze. 10, 11, 12 Aussagen gemacht. Da ist die zweite Aussage, ich zitiere jetzt mal fast wörtlich, das sehr gute Grundgesetz unseres Landes soll nicht nur auf dem Papier stehen, sondern in die tägliche, praktische Wirklichkeit umgesetzt werden. Das war vor 2,5 Jahren. Wer die Politik verfolgt, national, europäisch, international, der wird feststellen, dass unsere Gesetze, auch unser Grundgesetz, immer mehr von den Regierenden, ich möchte mal sagen, von den Regierigen, gebeugt wird, gewendet und gedreht wird und missachtet wird. Beweis, das Bundesverfassungsgericht hat ständig zu tun, zu korrigieren, zu ermahnen, zu fordern. Wir haben als weiteres unserer vielen Ziele die Verteidigung unseres Grundgesetzes gegen staatliche Übergriffe, Schrägstrich Willkür. Das ist genau unser Großtransparent. Und wir verteilen Grundgesetze und Grundgesetzkommentare. Die Grundgesetze sind geschaffen ausschließlich für die Bürgerinnen und Bürger von uns, zum Schutz vor Willkür, vor Obrigkeit. Und die Obrigkeit stört und zerstört die. Ganz konkretes Beispiel, ganz jung. Diese große Blockupy-Demo in Frankfurt ist massiv, mit Gewalt, ich sag's ganz bewusst, klingt nicht ganz so friedlich, mit staatlich bestellten Schlägertrupps zusammengeknüppelt worden. Die haben Tränengas versprüht auf Menschen, völlig friedliche Menschen, nicht aus Sprühdosen, das wäre schlimm genug. Die haben Tornister hinten und sprühen mit Sprühgeräten, wie wenn, was man auch wolle, in der Landwirtschaft hier gegen Ungeziefer gesprüht wird. Es ist katastrophal. Und diese Scheinheiligkeit der Frau Angela Merkel zeigt sich darin, dass sie dann die Türkei kritisiert. Die Menschenrechte werden hier in unserem Land verletzt. Hier sind massenhaft Grundgesetze missbrochen worden. Wir Friedelstrommler sind auch stinksauer. Erstens solidarisieren wir uns mit den Eingeschlossenen. Zweitens waren wir ausgeschlossen. Und unser Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit, und zwar auf dem Weg, wo die Veranstalter gehen wollten, bewusst noch einmal bestätigt vom höchsten hessischen Gericht, vom Verfassungsgericht in Kassel. Das ist uns genommen worden.
Nach interessanten Themen und auch interessanter Arbeitsweise, die ihr da habt und auch macht. Jetzt so zum Schluss, was würdest du den Leuten draußen sagen, so was sie machen können, um den Protest auf die Straße zu bringen oder um aktiv zu werden?
Also wir haben eine Mutmacherseite. Die haben wir hier liegen zum Austeilen. Die haben wir auf unserer Facebook-Seite, die haben wir auf unserer Homepage. Etliche von uns sind schon sehr lang tätig. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, Friedensbewegung, Ökobewegung. Und immer wieder hört man von gut meinenden Freunden und Leuten, ihr meint's gut, ihr macht's gut, es bringt aber doch nichts. Ihr habt nicht das Geld, nicht, ihr habt nicht die Macht, die Ober lachen nur. Da kann ich nur 5, 6, 7, 8 Mal sagen, falsch, falsch, falsch. Wir haben auf der Seite bestimmt 20 Dinge aufgelistet, wo durch solidarisches Zusammensein, durch Beharrlichkeit und durch Mut gegen Großkapital, gegen die Verbindung von Politik und Macht Dinge durchgesetzt. Eine ganze Seite von Beispielen. Aus unserer Heimat, ökologisch auch, in unserem Spessart, das wertvollste Tal, das überschwemmt werden sollte, Giftmülldeponie in Mainhausen, zwischen genau die Grenze zwischen Bayern und Hessen, das existiert nicht. Wackersdorf, das ist das Allerwichtigste, muss man sich mal vorstellen, für die jüngeren Zuhörer. Wackersdorf sollte werden, ist in Bayern, ganz an der Grenze zum Ausland, in Oberpfalz. Es soll keine Atomkraftwerke gebaut werden, sondern eine Wiederaufbereitungsanlage. Da gibt es ja nur zwei in Europa, La Hague in Frankreich und Sellafield. Da ist die ganze Gegend vergiftet. Das ist noch viel, viel gefährlicher wie ein normales Atomkraftwerk. Sollte gebaut werden. Strauß war ein Riesenbefürworter damals in Verbindung mit der Atomlobby. Es haben damals Bayern und zum Teil aus ganz Deutschland Tausende, Zehntausende, 90.000 Leute mehrmals demonstriert. Da war ich noch jünger, da waren meine Kinder noch kleiner, da war ich zweimal dabei. Dieses Wackersdorf war schon riesen Wald gerodet, waren schon riesen Zäune, existiert nicht. Und auf dieser Seite gibt es x Beispiele, was nicht existiert oder was noch existiert. Eine Sache noch, nicht direkt bei uns. Mit dem Spruch, wir sind das Volk, haben etliche, eine ganze Menge mutige Leute, die waren wirklich extrem mutig, die haben mit ihrem Leben gespielt in der DDR, dieses Unrechtssystem. Jetzt wisst ihr, dass wir Kommunismus, Sozialismus und so weiter, wir sind für Freiheit der Menschen und für Menschlichkeit. Dieses System hinweggewischt. Ein Beispiel. Und ein letztes an die Zuhörer jetzt. Engagiert euch. Habt Mut. Fordert eure Rechte ein, eure Grundrechte. Was unterscheidet denn unsere Demokratie von allen möglichen Halbdemokratien? Dass wir sagen können, was wir wollen. Dass wir kritisieren. Dass wir demonstrieren können. Dass wir uns zusammenschließen können. Dass wir auch meckern können. Dass wir laut sein können. Aber friedlich natürlich, das ist wichtig. Weil das, was wir bei den Herrschenden angreifen, die Rücksichtslosigkeit, die Gewalt, zumindest nicht die physische, aber die psychische Gewalt, das sollte man selbst nicht anwenden. Man sollte was Besseres sein. Aber wenn viele kleine Leute sich zusammenschließen, dann kann man die Welt verändern. Eine Sache noch, wer uns noch kennenlernen will mehr, darf ich das sagen? Man findet uns unter www, ganz einfach zu merken, www ist klar, .friedenstrommler.de. Wir sind stolz, dass dieses Wort vorher noch nicht verteilt worden ist. Das sind wir. Und wir sind auch auf Facebook, mit Hängen und Würgen allerdings. Jetzt wissen wir es eh warum. Das haben wir vorher schon gewusst, weil halt dort viele junge Leute drin sind.
Also an alle Interessierten könnt ihr das nachschauen auf www.friedenstrommler.de und natürlich auch auf Facebook. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, Karl Ernst, ja, von den Friedenstrommlern und dir auf jeden Fall auch noch viel Spaß auf dem Festival.
Also, alles Gute euch, die ihr zuhört.
Bis dann, tschüss.
Ja, das war jetzt auch schon wieder die Stunde vom ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales. Und wir haben heute über die Friedenstrommler gesprochen und über Batzen, Bags und Boxes. Es gibt noch eine kleine Veranstaltung am 4. September, also nächste Woche Donnerstag um 18.30 Uhr. Und dort wird dann, an der Bockenheimer Warte, es geht um Wohnraumpolitik und Repression. Und das war das ABS-Magazin.
Nicht zu bremsen.
ABS-Magazin.